Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir haben heute wieder einen ganz speziellen Gast vor dem Mikrofon. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er 33 Jahre alt, ÖIHV-Teamspieler und Spieler bei den Black Wings. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird sich das aber bereits geändert haben. Denn im Sommer stand er vor einer zukunftsweisenden Entscheidung. Wechsel nach Villach, Rückkehr nach Klagenfurt oder doch ein Karriereende? Martin Schumnick wird uns die Antwort geben und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Martin, danke fürs Dasein, danke fürs Empfangen. Wir sind ja bei dir zu Gast in Klagenfurt, im heißt das da, der Hafenviertel?
Hafenstadt, ja genau.
Hafenstadt, genau. Am Lendkanal, genau. Also quasi im pulsierenden Herz der Landeshauptstadt Klagenfurt, deiner Heimatstadt. Üblicherweise stelle ich unseren Gesprächsgast an dieser Stelle mit ein paar Statistiken vor. Heute beginnen wir anlassbezogen aber etwas anders. Zuallererst, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe dir auch. Und ich möchte mich einmal bei euch zwar bedanken, dass ihr eben die Reise aufgenommen habt und mich eben in Klagenfurt zu besuchen.
Wir haben es schon angesprochen, du hast eine richtungsweisende Entscheidung vor dir gehabt. Wie schwierig ist es dir gefallen und zu welchem Schluss bist du gekommen?
Ja, also schwierig ist es mir einerseits schon gefallen, aber andererseits auch nicht. Also es ist immer ein weinendes und ein lachendes Auge dabei. Ich werde meine professionelle Eishockey-Karriere beenden. Und ich bin jetzt zu dem Entschluss eigentlich, der reift ja. Das ist ja nicht jetzt so wie bei anderen Sportlern, dass sie von einem auf den anderen Tag getroffen werden. Bei mir ist es gereift. Als ich letztes Jahr eben in Klagenfurt keinen Vertrag mehr bekommen habe, habe ich natürlich das Offert in Linz angenommen und habe aber schon ein bisschen mit einem Auge gewusst, okay, das könnte meine letzte Saison sein. Und schlussendlich ist es dann auch so geworden.
Du bist Kärntner, hast dir hier ein Eigenheim geschaffen. Ich glaube, es ist schon fertig, oder? Bist du durch?
Ja, nicht ganz. Jetzt ist ein bisschen Estrich austrocknen und ein bisschen Kram schleifen. Und ja, eigentlich schon Endspurt, kann man sagen.
Endspurt, ja. Okay. Du hast dir hier ein Eigenheim geschaffen, möchtest in deiner Zukunft etwas näher bei der Familie sein. Du hast geheiratet im Sommer. Gratuliere auch dazu.
Danke.
Der Inhalt der Gerüchteküche nach der Saison waren eben diese Dinge, dass du nicht mehr in Linz verlängern wirst, weil du bei der Familie sein willst, weil du Haus baust in Klagenfurt. War das ein Mitgrund für deine Entscheidung? Wahrscheinlich schon.
Es war also alles zusammen ein Mitgrund. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wie man so sagen soll, im Eishockey-Alter.
Naja, aber 33...
Ja, aber man muss auch sagen, mir geht's gut, ich fühle mich fit, ich bin gesund, ich habe keine gröberen Verletzungen und ich habe noch eine längere Zeit zum Leben, als mein Eishockey-Leben war. Und da würde ich gerne noch andere Sachen erleben und machen können und die kann ich eben gesund und vital machen. Und das ist mir doch mehr wert, als noch einmal ein Jahr anzuhängen.
Wie lange hat es für dich gedauert, bis du überzeugt davon warst, dass es die richtige Entscheidung ist, die Eishockeyschuhe buchstäblich an den Nagel zu hängen?
Wie lange es gedauert hat, ich glaube, ich bin noch immer mittendrin in diesem Prozess, weil wenn jetzt eben meine Freunde, das sind ja meistens auch Profi-Eishockey-Spieler, manche, im August, im September aufs Eis gehen und dann die ersten Spiele beginnen, dann werde ich das, glaube ich, erst so richtig realisieren. Jetzt hat sich im Sommer nicht so viel wirklich getan, weil der Sommer war eigentlich immer die Zeit, wo man abschalten hat können, wo man sich das ein bisschen flexibel einteilen hat können, wo man selbst trainieren hat können. Und ich glaube, dass das erst dann kommen wird, dass ich das dann erst realisieren werde, wenn es eben dann echt so weit ist, dass die anderen wieder aufs Eis gehen.
Du bist nach wie vor eigentlich ganz gut in Shape, wenn man zumindest optisch. Hast du trainiert? Hast du dich fit gehalten, falls du es dir anders überlegt hättest?
Jein, würde ich fast sagen, ich habe mich eigentlich für meine Hochzeit fit gehalten, weil wir eine Poolparty gehabt haben und da andere Eishockey-Größen auch präsent waren, die quasi aus Stein gemeißelt waren. Und da habe ich halt schauen müssen, dass ich wenigstens so halbwegs ein bisschen mithalten kann. Und deswegen habe ich mich ein bisschen Crossfit gemacht und ein bisschen Tennis gespielt, ein bisschen so mal Ballhockey gespielt und ja, einfach ein paar Ausgleichssportarten gemacht und damit ich mich halbwegs fit halten kann.
nach der Hochzeit kommt erfahrungsgemäß kommen die Flitterwochen. Wie ist es? Ja, keine Fragen zu den Flitterwochen. Das bleibt natürlich bei dir. Aber wie ist es mit dem Training danach gegangen?
Ja, also nach den Flitterwochen habe ich eigentlich dann mit dem Training eher aufgehört und habe eigentlich nur mal die Spaß-Sport-Spielarten gemacht, die was mir getaugt haben. Also quasi war Tennis ein bisschen gespielt, Meisterschaft gespielt, ein bisschen Ballhockey gespielt und ja, das ist das, was ich jetzt eigentlich auch weitermachen werde.
Wer hat dir denn in diesem Entscheidungsprozess geholfen? Wer war da involviert?
Ja, eigentlich die ganze Familie, also auch Freunde. Es ist ja nicht so leicht, wenn man eben ein Kapitel schließt und ich habe viel geredet eben mit meiner Frau, mit meiner Mutter, mit meinem Bruder. Also da waren echt viele Menschen dabei, die was mir eben wichtig sind und die eben natürlich auf deren Meinung ich höre. Und die haben mich natürlich extrem unterstützt und da geholfen auch in jeglicher Entscheidung, wie sie auch ausgegangen wäre.
Du redest von einem Kapitel, aber im Prinzip bist du 30 Jahre eigentlich beim Eishockey dabei. Also das ist ja mehr als ein Kapitel. Es ist schlussendlich über das ganze Leben gesehen ist es ein Kapitel, aber es ist ja doch eine riesig lange Zeit. Ich stelle mir das wirklich schwierig vor, dass man dieses Kapitel schließt.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es so richtig schließen werde. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Hobby-Eishockey spielen, wie man so schön sagt. Da wird es sicher ein paar Hobby-Partien geben, wo ich mich dann anschließen kann. Und ja, natürlich werde ich es verfolgen auch von den Medien, vom Fernsehen, vielleicht gehen wir mal in die Halle. Wir werden sehen. Ich kann es noch nicht jetzt sagen, wie es sein wird, weil ich nicht weiß.
Wen hast du als allerersten darüber informiert, wie die Entscheidung ausgegangen ist? Jetzt abgesehen von der Familie oder vom Inner Circle?
Ja, also ich meine, der Inner Circle hat es natürlich da, die waren sowieso dabei bei der Entscheidungsfindung nicht. Und dann eigentlich, ja, meine Freunde eigentlich, also die haben es dann, teilweise fragen sie mich noch immer so, wie schaut es aus nächstes Jahr, was erst machen, weißt schon. Und also die habe ich dann nachher noch informiert, von denen eben empfunden habe, dass es wichtig wäre, es ihnen mitzuteilen und ja, eben die Familie.
Zählst du zum Beispiel jetzt, nur dass man ein Gefühl dafür kriegt, du bist ja auf eigentlich Jahrzehnte verbunden schon mit Thomas 100 Pfund vom KAC, ist auch meines Wissens einer deiner besten Freunde, ist er dann in diesem Inner Circle drinnen, mit dem du schon bei der Entscheidungsfindung drüber gesprochen hast, oder ist er einer der Ersten, der es erfahren hat?
Nein, der war schon teils vorher involviert, also da haben wir auch schon Gespräche gehabt über die Zukunft etc.
Es gab, zumindest laut der Gerüchteküche, gab es auch ein Angebot. Natürlich hätten dich die Blackwings gerne in Linz behalten. Ich glaube, das stimmt auch so. Das ist zumindest unsere Information gewesen. Nicht ganz genau nachvollziehen haben wir können, ob du auch ein Angebot von Villach hattest. In den Medien wurde es kolportiert. Stimmt es?
Ja, also die Medien, die haben zu diesem Zeitpunkt echt mehr gewusst als ich selber, weil das ist dann eben die Gerüchteküche aufgebrodelt und dann ist es eben geschrieben worden im Internet. Und zwei, drei Tage später daraufhin hat mir eben dann der General Manager von Villach angerufen und hat gefragt, ob ich schon was für nächstes Jahr habe. Dann habe ich gesagt, du, nein, ich habe noch nichts. Und ja, das war es eigentlich. Also dann ist auch nicht wirklich mehr rausgekommen.
Das heißt, es hat kein Angebot gegeben?
Nein, genau so ist es.
Ja, okay. Genau so ist es. Wäre Graz für dich eine Option gewesen? Weil das ist ja auch irgendwann einmal geschrieben worden.
Habe ich auch nichts gehört, also kann ich deswegen auch nicht wirklich was sagen, weil ich mit dem Thema nicht beschäftigt habe.
Okay. Dann gratulieren wir an dieser Stelle offiziell und stellvertretend für alle unsere Hörer zu deiner großen Karriere. Sie endet nach 17 Profisaisonen, 821 Spielen, 42 Toren, 159 Torvorlagen in der Liga und 118 Nationalteam-Einsätzen, 4 Meistertitel und 4-mal Kärntner Eishockey-Superstar des Jahres. Das klingt ja ganz passabel, oder? Bist du zufrieden?
Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das passt ganz gut.
Es ist eine sehr, sehr große Karriere. Ich glaube, das hört man heraus an diesen Zahlen. Bevor wir uns dieser Karriere ein bisschen annähern und darüber sprechen, möchten wir zum Ende dieses ersten Drittels, zu deiner Entscheidungsfindung und zu der Entscheidung an sich, möchten wir ein kleines Pausenspiel machen. Es ist ein Entweder-Oder. Ich sag dir zwei Begriffe und du entscheidest dich im Idealfall für einen davon. Worauf achtest du mehr? Punkteliste oder Plus-Minus-Statistik?
Plus-Minus.
Ist für einen Verteidiger wahrscheinlich.
Ja, ich meine, in unserer Liga ist es ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht, wie treu und wie gewissheitskonform die Statistiken geschrieben werden. Deswegen ist das immer so ein bisschen ein Tombola, wie viel Plus man hat, wie viel Minus man hat. Also das ist in manchen Hallen nicht korrekt, glaube ich.
Also als Journalisten können wir uns dem anschließen, dass manchmal in manchen Hallen professioneller gearbeitet wird als in anderen.
Genau, so ist es ja.
Belassen wir es bei dem. Nur dass der Vollständigkeit halber, in dieser abgelaufenen Saison hast du in der Punkteliste 5 Tore, 11 Assists, also 16 Punkte. Und die Plus-Minus-Statistik sagt aus, minus 6. So, dann gehen wir weiter. Zweiter Begriff oder zweite zwei Begriffe. Fußball oder Tennis?
Tennis.
Tennis haben wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen. ITN ungefähr, darf man das erwähnen?
Ja, so zwischen 7,5 und 8 Uhr.
Okay. Kochen oder bestellen? Wir sitzen gerade in einem Restaurant.
Also bestellen.
Ja, es ist eigentlich ein bisschen unfair. Jetzt ja, bist genau, du ein bisschen beeinflusst. Schnitzel oder Schweinsbraten?
Schweinsbraten.
Bier oder Wein?
Bier.
Kino oder Netflix?
Netflix.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Frühaufsteher.
Hund oder Katze?
Hund.
Schlager oder Deutschrap?
Schlager.
Schlager, oh.
Klar.
So lernt man die Leute ein bisschen kennen. Wir wollen im zweiten Teil des Gesprächs eher deine Karriere ein bisschen Revue passieren lassen. Du bist in Klagenfurt geboren, aufgewachsen und hast dir dein Handwerk, also wenn man vom Eishockey jetzt spricht, gelernt. Bevor wir über den KAC sprechen, vielleicht ein bisschen grob abgesteckt, in welchem Verhältnis stehst du denn seit deinem unfreiwilligen Abgang im letzten Sommer nun zu deinem Jugendteam?
Ja, ich meine, ich habe dem KAC eigentlich fast alles zu verdanken. Ich meine, ich bin da groß geworden, ich bin in sämtliche Altersklassen durchlaufen. Ein großes Dankeschön meiner Karriere geht natürlich an die Trainer und an die Förderer, die was damals, vielleicht auch noch heute in Eisler gesessen sind. Und das brauchen wir gar nicht abstreiten. Also, wie gesagt, ich bin auch noch mit verschiedenen Spielern in Kontakt. Und ja.
Aber ist es so, dass du jetzt in die Halle gehen würdest, ganz normal?
Oder? Ja, freilich. Ja, sicher. Ja.
Weil du hast im Vorjahr, hast du bei den Kollegen von der Kleinen Zeitung im Podcast gesagt, ja, es war schon ein Schock und eine große Enttäuschung.
Ja, gut, das ist
natürlich die erste Reaktion.
Wir brauchen mal da gar nicht umreden. Als Klagenfurter hättest du natürlich dir ein Karriereende in deiner Heimatstadt gewünscht. Das ist eh klar. Ich meine, du brauchst jetzt gar nicht umreden.
Es wäre die logische Schlussfolgerung.
Genau so ist es. Genau so ist es. Und zudem ist es nicht gekommen. Das habe ich akzeptiert. Und ja, wie gesagt, warum soll ich nicht weiter in die Halle gehen?
Martin Schumlik und Eishockey. War das Liebe auf dem ersten Blick?
Ja, ich kann mich, wie gesagt, also ehrlich gesagt nicht daran erinnern, ob es Liebe auf den ersten Blick war. Die Eltern haben mich dann eigentlich zu die Bambinis reingeben nach Klagenfurt in die Eishalle. Es war immer donnerstags und sonntags das Training, um eben das Schlittschuhfahren zu erlernen, damit sie mit mir im Winter auf die gefrorenen Seen und Teiche Eisschuhlaufen gehen können oder Eishockey spielen gehen können, weil es damals eh noch viel Teiche und Seen zugefroren waren. Und dann hat es mir anscheinend so gut gefallen, dass ich sämtliche Altersklassen durchlaufen bin und ja, wie gesagt, also anscheinend lieber auf den ersten Blick, ja.
Aber da muss ja, wenn du jetzt sagst, ja, alle Jugendmannschaften durchlaufen, ja. Irgendwann muss ja dann mehr sein, sage ich jetzt einmal. Irgendwann muss man ja, gibt es gewisse Entscheidungen, die man treffen muss, will man in Richtung Profikarriere gehen?
Ja, freilich, klar. Oder? Wie gesagt, also am Anfang ist natürlich der Spaß total im Vordergrund schon. Das hat immer irrsinnig Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht gemacht, gell. Und die erste Entscheidung war dann, also ich habe nie wirklich einen anderen Sport daneben gemacht, wie manche andere spielen Fußball im Verein, spielen Tennis im Verein. Das ist bei mir eigentlich nie gewesen. Ich habe eigentlich immer nur Eishockey gespielt. Und bei mir war dann die Entscheidung, schon nach der Volksschule, ja okay, bist sportlich, haben die Eltern gesagt, du gehst in ein Sportgymnasium. So, dann bin ich ins Sportgymnasium gegangen, in die Unterstufe. Und dann mit 14 habe ich dann so eine richtungsweisende Entscheidung treffen müssen, ob ich jetzt weiter in einer in ein Leistungsschulmodell gehe oder ob ich eben einen Vorteil hätte gern gehabt, dass ich in die HTL gegangen wäre. Ich bin dann dagegen entschieden und bin eben in dieses Schulsportleistungsmodell in Kärnten in Klagenfurt gegangen. Das ist besser bekannt als Sportpark, glaube ich. Das gibt es in ganz Österreich. Ich glaube, in den Landeshauptstädten an Standort. Und da wirst du natürlich dann auch in der Schule dazu, wie den Song erzogen, aber es ist alles abgestimmt, dass du Profi wirst. Also es fängt an mit Sportkundeunterricht, wie du ernährst, wie du schlafst, wie deine Trainingsgewohnheiten sein. Dann auch mit, wir haben dann 3 oder 4 Tage in der Woche, haben wir 3 bis 4 Stunden täglich für unsere Sportler zur Verfügung gehabt, wo wir dann in der Kraftkammer mit ausgebildeten Sportwissenschaftlern eben leistungsspezifisch und sportartspezifisch eben Übungen gemacht haben, teilweise auch am Eis waren. Und diese Schule eben hat dann eben die Richtung Profi vorgegeben. Wir haben eben ein Jahr länger Zeit gehabt in der Oberstufe, quasi 5 Jahre, damit wir eben Nachmittag keinen Unterricht haben, damit wir unserem Sport nachgehen können. Und das war es dann eben, dann bin ich 5 Jahre Oberstufe gegangen und in der 8. und der 9. Klasse war ich schon teils vom Kader. Ich bin zwar noch, glaube ich, in der Jugendkabine gesessen, aber bin zum Training immer runtergegangen und teilweise auch habe ich auch Spiele bestritten. Damals noch als stiller Zuschauer links hinten, aber ich habe teilweise mitfahren müssen, ja.
Gleich neben dem Kühlschrank haben wir gehört, bist du dann in die KAC-Kabine,
ja, das war
dann in die Profi-Kabine
gekommen. Genau, 2008, 2009 habe ich dann einen Platz unten ergattert und der war dann direkt neben der Getränkekabine. Also Getränke in meinem Kühlschrank,
Entschuldigung. Ja. Neben dem Kühlschrank, ja genau.
Ja, war dann direkt neben dem Kühlschrank, genau.
Es geht weiter in dieser Saison. Es war eigentlich ein ganz gutes Omen für den KAC, dass du übernommen wurdest in den Profikader. Gleich in deiner ersten Saison ist was passiert.
Wir sind dann Meister geworden.
So ist es.
Genau so ist es, ja.
Wie kann man sich da die Gefühlslage bei einem jungen Spieler eigenen Stadt vorstellen?
Also ich war 19 Jahre damals, Grünschnabel, und wir waren viel jung. Also es war damals dabei der Herburger, die 2 Geier sind von geholt worden, also von Österreich geholt worden, und aufgewachsen mit dem 100 von Thomas, mit Markus Biermann, der Silvio Jakovic war dabei. Wir waren echt so eine richtige Clique im gleichen Alter und das war halt schon auch sehr wertvoll, weil in der Kabine haben wir dann schon auch teilweise uns behaupten erkennen durch unsere sportliche Leistung, eh klar, aber wenn du allein wärst, dann wärst du teilweise unterputtert von den Eltern, nicht? Aber wir waren echt schon so ein bisschen eine kleine Gang und wir sind dann eigentlich immer stets weiter gewachsen.
Ihr seid auch eigentlich mit ein paar Ausnahmen durchgehend beim KAC geblieben, eben auch mit Thomas 100 Pfund. Ich glaube, den hast du erst nicht erwähnt, aber der müsste auch dieser Jahrgang gewesen sein.
Ja, das habe ich erwähnt.
Ah, okay.
Habe ich erwähnt, das super. War so wie ein 89er. Ja.
Genau. Es ist erfolgreich weitergegangen, zum Beispiel auch 11-12 seid ihr Vizemeister geworden.
Genau.
Gescheitert nur an den Blackwings.
Kann mich erinnern, ja. Da haben wir im Finale haben wir keine Chance gehabt.
Dann fragen wir, wie war das?
Keine Chance gehabt. Da war das System vom Rob Daum in Linz war damals. Das hat Hand und Fuß gehabt. Hat jeder Spieler hat von den Linzer gewusst, was zu tun ist. Wir sind nicht zum Tor durchgedrungen. Da war von der blauen Linie dann Schuss genommen. Der ist vielleicht beim ersten Stürmer vorbeigegangen, aber dann war schon wieder der zweite Stürmer oder der Verteidiger oder was geblockt hat. Das war also. Es war taktisch von den Blackwings damals eine Meisterleistung und absolut verdient. Eben, ich glaube, 4-1 haben wir Spiele verloren, wir haben das erste gewonnen und dann haben wir 4 kassiert und keine Chance. Also meines Erachtens haben wir keine Chance gehabt.
Ja, darauf habt ihr es besser gemacht. Im Halbfinale habt ihr die Blackwings abgeschüttelt.
Ja.
Ihr wart quasi die erste Mannschaft, die Rob Daum in der heimischen Liga eine Playoff-Serien-Niederlage zugefügt habt und habt euch dann auch den Titel geschnappt.
Genau.
Für dich vielleicht noch ein bisschen spezieller als dein erster Meistertitel, weil du erstens mehr Eiszeit
gehabt hast. Ja, genau, so ist es. Ja.
Und zweitens, weil auch dein Bruder im Kader war.
Genau, ja. Da habe ich zusammen mit meinem Bruder eben am neuen Platz die Trophäe gestemmt. Das ist ein sehr spezieller Moment gewesen.
Was tut sich da in der Familie Schumnick? Das müssen ja Festwochen gewesen sein.
Ja, Mama und Papa waren sehr stolz, glaube ich. Nein, wie gesagt, das war echt ein spezielles Gefühl, dass ich eben mit meinem Bruder, mit dem ich eben meine ganze Kindheit aufgewachsen bin, wir sind ja doch nur 18 Monate auseinander, das erlebt haben dürfte, erleben haben durfte. Das ist sehr speziell und das, glaube ich, können viele von sich behaupten.
Es ist in deiner Karriere weitergegangen mit einem Sprung nach Übersee.
Ja, genau.
Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe mir gedacht, dass ich einmal was Neues probieren könnte.
Unmittelbar nach dem Meistertitel, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Unmittelbar nach dem Meistertitel, genau. Wir haben dann auch die WM in Helsinki gespielt. 2013 sind dort leider abgestiegen. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine solide und gute WM gespielt und habe mir gedacht, so, warum nicht? Wie gesagt, ich habe einen Vertrag gehabt, der was einen bestehenden Vertrag gehabt mit einer Ausstiegsklausel. Und wenn ich zurückkomme, dann steige ich in den Vertrag wieder ein und genau das ist eingetreten. Also das Ausland, also das hat mir natürlich die Augen geöffnet, dass es ganz was anderes ist, einmal woanders Eishockey zu spielen, muss ich sagen. Also, aber es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Es war eigentlich dann, wenn das vertraglich so geregelt war, war es ja wenig Risiko und eigentlich viel Möglichkeit.
Ja, genau, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Also von dem her war das super. Und es war nur kurz, aber nichtsdestotrotz hat es mir eigentlich für meine Weitsicht extrem viel gebracht.
Wir reden davon, dass du nur für die Zuschauer, die jetzt nichts damit anfangen konnten, vielleicht, wir reden von der East Coast Hockey League in Nordamerika, der dritthöchsten Spielklasse, von der Mannschaft Cincinnati Cyclones, wo du es versucht hast, 2 Monate lang, laut unseren Recherchen, Spieler im Kader damals waren unter anderem Spieler wie Mike Dalhuisen, der jetzt auch in der Liga spielt, Bozen, also vorher Salzburg, dann Bozen, Anthony Luciani, bei welchem Verein war er noch nicht? In Linz war er noch nicht, aber sonst
schon gefühlt,
ja, genau. Und viele andere, die teilweise auch später Österreich-Bezug bekommen haben. Nach 2 Monaten ging es wieder zurück nach Österreich. Was hast du gelernt und was hättest du noch gebraucht, um dich dort durchzusetzen?
Also man muss einmal so sagen, dass es vielleicht nicht die ideale Liga gewesen wäre für mich, dadurch, falls man mich kennt, nicht da wirklich physischer Spieler bin. Also und dort muss man halt dann echt robuster sein und vor allem als Verteidiger ausgleichen können. Gell? Und das war ich halt eigentlich noch nie.
Und also eigentlich eine Liga für Mike Dalhuisen.
Ja, genau. Ich meine, wo ich dort war, war er noch nicht dort. Er ist, glaube ich, erst im Laufe der Saison nach Cincinnati gekommen. Aber mit dem Luciani haben wir das Camp zusammen gemacht. Und ja, wie gesagt, ich habe die Chance gehabt vorher in der AHL, also AHL-Camp zu machen. Da bin ich dann aussortiert worden und dann nach Cincinnati geschickt worden. Und es war von dem her sehr, sehr hart für mich, weil es haben sehr viele Spieler dort einen NHL-Vertrag gehabt, also Two-Way-NHL-AHL-Verträge und sind dann runtergeschickt worden, eben um Spielpraxis zu sammeln. Quasi werden bezahlt von den höheren Teams. Und dann waren eigentlich nicht wirklich viel Platz für reine East Coast Spieler. Und da wollte mir der Verein wegschicken und da habe ich gesagt, na, das bringt mir nichts, was will nur eine Liga weiter drunter, das hat überhaupt keinen Mehrwert für mich. Und bin dann eben wieder zurückgekommen.
Es sind noch 2 Meistertitel gefolgt, ehe du im Vorjahr, wie wir schon gesprochen haben, die Zelte in Klagenfurt abgebrochen hast. War es ein Rückblicken gesehen, war es ein guter Schritt nach Linz zu gehen?
Ja, absolut. Absolut. Also wie gesagt, also es hat mir extrem gut gefallen, wie mir die Mannschaft aufgenommen hat, wie mir die Stadt aufgenommen hat, wie mir die Fans aufgenommen haben. Es war von der ersten Sekunde an eine Wertschätzung da, die ich früher noch nicht erfahren habe. Also es war echt teilweise super Auto zur Verfügung gestellt worden, Wohnung, mit einem Filler super Verhältnis gehabt. Also es war echt echt, echt richtig cool.
Sprechen wir gleich über Philipp Lukas. Er war eigentlich dein Mitspieler im Nationalteam und ja, früher mal.
Genau.
Und dann eigentlich dein Trainer. Wie ist das Verhältnis? Wie kommt man da mit so einer Person zurecht?
Dadurch ich doch schon im fortgeschrittenen Alter nach Linz gekommen bin, hat da viel so in der Art schon gewusst, okay, der Bursche weiß schon, was zu tun ist, der hat lang genug gespielt, der weiß, um was es geht. Er hat mir dann teilweise in Ruhe gelassen, hat natürlich nach meinen Meinungen und Expertisen gefragt, wenn irgendwas ihm zu denken gegeben hat, hat gesagt, wie denkst du drüber, was ist da los? Also er hat mir eigentlich so ein bisschen als verlängerter Arm für die Verteidigung in Linz gesehen, dass man das eben dann mit dem mit dem Marc, mit dem Suxi zusammen gemacht haben. Also ich muss sagen, es mir jetzt extrem gut gefallen. Ich war eine coole Rolle gehabt. Und ja, ich meine, da viel, wie gesagt, menschlich kann man gar nichts sagen. Es ist einfach tiptop und auch fachmännisch aufs Eishockey bezogen. Echt, also eine große Karriere als Trainer vor sich.
Das ist aus deinen Worten doch ein großer Adel für Philipp Lukas.
Naja, du musst denken, der Phil hat früher die AHL trainiert und ist dann in seinem ersten Jahr im Profibusiness, hat er eigentlich aus einer Mannschaft, der niemand wirklich was zugetraut hätte, eben dann beachtliche Erfolge gefeiert, würde ich einmal sagen. Und das gehört schon honoriert, finde ich.
Ja. War er, wo rangiert er ungefähr? Unter den Top- oder Flop-Trainern, Flop wahrscheinlich dann eher nicht, aber unter den Top-Trainern deiner Karriere, du hast ja einige gesehen.
Aber das ist ganz schwer zu sagen. Also er ist sicher unter die Top-3-Trainer, also definitiv. Aber da sind Jugendtrainer auch schon eingezahlt, die was ich gehabt habe. Und also wie gesagt, also da gibt es fast gar nichts zu bekritteln. Phil, der hat eigentlich echt einen super Job für seine erste Saison gemacht. Und ich wünsche natürlich alles Gute und viel Erfolg für die weiteren Jahre, die was er noch vor sich hat.
Wir gehen in die vergangene Saison noch ein bisschen tiefer rein. 21. Oktober 2022. Hast du eine Ahnung, was da passiert sein könnte?
Erstes Spiel in Klagenfurt?
Nicht nur erstes Spiel in Klagenfurt, Halleneröffnung in Klagenfurt, Heidi Horten Arena, alles voll. Und dann gehen zwar die Hausherren durch, übrigens einen Linzer, Lukas Haudum, in Führung.
Kann mich erinnern, ja.
Im ersten Drittel kauft ihr den Hausherrn, aber die schneidet gehörig ab. 4-3 Führung. Danach ist nur ein Tor gefallen, zu euren Gunsten. 5-3 der Endstand. Die Party ordentlich.
Gecrashed.
Ja,
nein. War ein super Gefühl, muss ich sagen.
Das wäre die Frage gewesen. War es eine genug
Ja, absolut.
Also, nach dem Sommer.
Da brauche ich nichts umlegen. Ich brauche keinen mehr irgendwas. Ich kann mehr Rechenschaft schuldig. Das war eine super Genugtuung. Also mir hat es ein super Gefühl gegeben und mir hat es gedacht,
Wenn man weitergeht in der Geschichte, es war dann eine Saison, die vor allem bis Dezember sehr, sehr gut gelaufen ist, dann ist man ein bisschen in ein Tief hineingefallen. Es ist normal über eine Saison gesehen, dass man Höhen und Tiefen hat. Aber man war im Gegensatz zu anderen Spielzeiten zum Playoff oder zu den Pre-Playoffs wieder relativ am Höchststand der Leistungsfähigkeit. Und vor allem ist es dann eigentlich gegen einen der Titelfavoriten Bozen sehr, sehr gut gelaufen.
Ja, wie du schon das Ganze beschrieben hast, wir haben eigentlich echt einen super Oktober, November, Dezember gehabt. Das war echt richtig gut. Haben dann, ich glaube, noch Weihnachten oder was haben wir aus 14 Partien nochmal 4 gewonnen, was echt katastrophal war. Und wir haben dann einen Zeitpunkt gehabt, wo dann in der Kabine einmal echt das angesprochen worden ist. Gehört einmal, das war, ich weiß nicht, wann das war. Es war vielleicht 2 Partien, bevor der Grunddurchgang aus war. Und dann sind halt die ganzen Floskeln gekommen mit, ja, das und das müssen wir machen und hin und her. Und dann ist einer aufgestanden in der Kabine und das muss ich sagen, höchsten Respekt davor. Und der hat dann echt gesagt, was Punkt ist. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann echt bergauf gegangen. Und ich sag ganz ehrlich, wenn wir normal in die Playoffs gekommen waren, waren wir wahrscheinlich 4-0 ausgeschieden. Aber durch diese Pre-Playoffs, durch diese erste Niederlage daheim gegen Graz, da hat es dann bei uns Klick gemacht. Wir haben gewusst, wir haben die Partie verloren, aber wir haben nicht gewusst, wie wir sie verloren haben, warum haben wir sie verloren. Das war ein Wahnsinn. Wir haben
zu eurer Verteidigung, niemand hat das gewusst in der Halle.
Ja, genau so ist es. Ja. Also, und dann haben wir uns gedacht, das kann ja nicht sein, wir kommen jetzt nicht so, wir haben jetzt noch, es ist do or die, es geht um weiterspielen oder Urlaub fahren. Und dann haben wir gesagt, das kann so nicht sein, bitte, wenn wir jetzt eigentlich 14 Partien haben wir okay, nicht so extra gut gespielt, aber ich meine, das kann nicht sein, dass wir so die Saison beenden. Und dann haben wir in Graz und da haben wir dann gegen Linz zum Glück noch die Best-of-3-Serie für uns entschieden und haben wir dann echt, also ich glaube, Bozen echt alles abverlangt in der Viertelfinalserie.
Auch da aber wart ihr zwischenzeitlich schon wieder hinten. Was mich aber davor jetzt interessieren würde, und du weißt, dass diese Frage kommen muss, wer war dieser Spieler, der aufgestanden ist und gesprochen hat?
Das war der Emil Rommig.
Oha.
Ja, das eben. Hätte man auch nicht gedacht.
Aber
ich muss sagen, Wahnsinn, der hat die richtigen Worte gefunden. Und das ist so von Herzen gekommen, was der Bursche gesagt hat. Und das, wie gesagt, also das hat so große Klasse gehabt. Und das wär, also das, sowas werde ich mein Leben nicht vergessen.
Er war auch dann gefühlt, von außen betrachtet, von der Einstellung her im Playoff, der Spieler, der die Playoff-Readiness am besten verkörpert hat.
Der Emil ist ein Vollprofi. Den braucht man, wenn man ihn nur anschaut, dann erkennt man, bevor man mit ihm das erste Wort redet, schon, dass er ein Profi ist. Der weiß, wann zum Schlafen gehen ist, der ernährt sich richtig, der weiß, wann zum Trainieren ist. Emil ist ein Vollprofi.
Große Worte von einer großen Persönlichkeit. Da wird sich der Emil sicher freuen.
Falls er es anhört.
Das wird ihm irgendwie zu Ohren kommen, denke ich einmal. Springen wir in Spiel 6, Viertelfinalserie. Da ist es in die Overtime gegangen. Was war dann?
Einmal vorweg zu sagen, habe ich einmal nach dem Spiel 5 heim angerufen und gesagt, so, passt auf, es könnte mein letztes Spiel sein. Und dann hat sich eben meine Frau und meine Tante ins Auto gesetzt und haben gesagt, okay, ich glaube, das war ein Sonntag. Kann das sein?
War ein Sonntag, ja.
Genau, ja. War ein Sonntag. Also meine Frau und meine Tante haben sich ins Auto gesetzt und gesagt, okay, passt, wir fahren raus, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und ich habe schon gewusst vor der Partie, so, das ist zu, müssen wir jetzt sagen, 70-80-90% mein letztes Spiel, kann sein.
Und war da schon die Entscheidung?
Ja.
So,
okay. Ja, also da war es ja schon, also da habe ich noch eine minimale Chance gegeben, dass ich noch weiterspielen werde.
Okay.
Und ja, wie gesagt, dann sind sie rausgekommen, haben sie das Spiel angeschaut und dann habe ich gesagt, okay, passt. Ich habe vielleicht noch eins und dann vielleicht noch eins. Also es war dann so, dass wir eben das Spiel gewonnen haben in der Overtime. Ich glaube, es hat extremen Herzinfarkt-Charakter gehabt.
Bleiben wir jetzt beim Thema. Diesen entscheidenden Overtime-Winner hast du erzielt.
Ja, ich hab meinen Schläger rübergehalten. Also es war ein super Spielzug vom Graham, vom Nord. Der hat einen super Schusspass auf meinen Schläger gemacht und ich bin einfach nur mal deflected, wie man so schön sagt,
ja, und das passiert.
Ja, klar, aber nur die Mannschaft hat gewonnen.
Natürlich hat die Mannschaft gewonnen, aber jetzt rein objektiv gesehen, was hast du dort vor dem Tor verloren? Weißt? Also du musst es gewollt haben.
Ja, ich hab gesehen, dass ich weiß gar nicht, wer den Breakout-Pass gespielt hat. Ich glaube, der Rowe hat den Breakout-Pass von hinten.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber
wir hatten einen Pass auf mich gespielt, dass ich den in der Mittelzone gekriegt habe. Ich glaube, es war der Rowe. Und da habe ich gesehen, okay, passt der dann zweimal einen Fußschlag auf sich. Das heißt, ich war frei. Dann habe ich in der Mittelzone die Haut gekriegt und hab gesehen, okay, der Notti wartet auf der blauen Linie, dann gebe ich die Haut, weil er ein bisschen auf die Hände besser ist als ich. Als Verteidiger hat meine Gipshand, gebe ihm die Haut und habe einfach dann einen Drive zum Tor gemacht und gesagt, oh, Kollege, dann da schießt man jetzt auf den Schläger und das war's dann.
Wie nimmt man diese Atmosphäre dann wahr? Du hast vor deinem Auftritt in Linz schon gesagt, dass die Fans in Linz speziell sind und dass es und wie ist es dann, wenn man so einen Treffer erzielt und Linz in ein Spiel 7 schießt?
Ich glaube, es war dann, was sind Stundstanding Ovations für uns. Also es war Wahnsinn, es war, die Lautstärke war phänomenal. Also die Halle war, glaube ich, pumpevoll. Es war ein super Gefühl. Ich habe eigentlich nicht viel Zeit zum Nachdenken gehabt, weil ich glaube, nach 3 oder 4 Sekunden sind dann die Trauben auf mir oben gehängt, dass die ganzen Spieler sind rundum gewesen. Luft habe ich auch gekriegt zum Atmen, 3 Schläge habe ich das Gesicht gekriegt. Nein, also es war ein super schönes Gefühl.
Aber wie, das kann ja nicht alles sein. Was soll ich sagen?
Ich meine, es war Wahnsinn. Das Lautstärke, alle haben sich so gefreut. Das war also Ekstase pur. Also es war ein Glücksgefühl, die Hormone haben verrückt gespielt, das war teilweise dann 10 Minuten noch, warst einfach noch so pumped, so mit Adrenalin voll, das ist, ja, du musst selber einen Sport machen und sowas machen, dass du sowas überhaupt beschreiben kannst.
Es ist wahrscheinlich auch hinsichtlich dessen, dass deine Familie vor Ort war, dass deine Frau vor Ort war, noch einmal umso spezieller wahrscheinlich, ist für dich diese, danke sehr.
Dankeschön.
Wir haben gerade Nachschub bekommen, Getränke-Nachschub. Werden da sehr, sehr gut bewirtet. Ich glaube, da muss man nochmal eine Lanze brechen für Klagenfurt und für das Hafenviertel?
Hafenstadt.
Das werde ich am Schluss vom Podcast werde ich heraus haben. Zum Wohl.
Zum Wohl. Prost.
Prost. Spiel 7, Bozen, wie die Enttäuschung danach war logischerweise groß, war es aber trotzdem ein doch versöhnlicher Abschluss der Saison?
Ja, absolut. Also wie gesagt, auch in Spiel 7 habe ich meinen Anruf nach Hause getätigt und habe eben meiner Familie eben gesagt, es könnte mein letztes Spiel sein. Und bei der Frau ist es leider aus arbeitstechnischen Gründen nicht ausgegangen, als er nach Bozen kommt, aber mein Bruder mit seiner Frau war vor Ort, weil er zurzeit in Innsbruck auf quasi ihren Heimaturlaub war und von Innsbruck nach Bozen ist nicht so weit. Und der Stefan war in der Halle und hat sich das Spektakel gegeben und hat mich dann auch danach beim Bus empfangen. Und ja, nach dem Spiel bin ich mit Tränen in die Augen in die Kabine gegangen. Und das hat der Stefan eben mitgekriegt, weil ich eben gewusst habe, dass es eben das war.
Hat er schon gewusst?
Er hat es vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber ich habe es ihm gesagt.
Okay. Jetzt reden wir über deine Karriere, jetzt reden wir über besondere Dinge, die passiert sind. Wir wollen natürlich persönliche High- und Lowlights ein bisschen beleuchten, eher die Highlights gefühlsmäßig. Und natürlich ist es bei mehr als 800 Ligaspielen nicht fair, eines herauszupicken oder eines von diesen 42 Ligatoren herauspicken zu müssen oder so. Wir wollen es aber trotzdem oder wir müssen es eigentlich probieren. Und deswegen die Frage, was war rückblickend das beste Spiel deiner Karriere?
War das jetzt ganz schwer
zu sagen. Es hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Also wo ich mich erinnern kann, war, dass man mir einmal, da war ich 11 oder 12, sagen wir mal, mit den Buffalo Sabres einlaufen dürfen. In Klagenfurt, ich glaube zum 90. Ich glaube es war 1999, zum 90-jährigen Jubiläum. Und da haben wir eben, da hat es ein Vorbereitungsspiel gegeben vom KC gegen die Buffalo Sabres und da haben wir eben als Kinder mit Tafeln, mit den Namen von den Spielern einlaufen dürfen, mit den Superstars quasi und dann davor stehen und das, sowas vergisst man halt auch nie. Und das war, glaube ich, also vom Kindheitserinnern her das beste Spiel, wo ich eben selber nicht aktiv war.
Und was war das beste Spiel, wo du selber aktiv warst?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also gefühlsmäßig her war es, glaube ich persönlich, 22 Mal vor der Lernhalle Meister geworden sein, das letzte Spiel in Bozen.
In Bozen?
Glaube ich, das war, weil eben auch die Gefühle da so extrem waren, weil eben uns keiner damals auf der Rechnung gehabt haben, vor Lernhallen und es war einfach speziell und also vom Gefühl her war das sicher was ganz Spezielles, aber es ist so schwer, das beste Spiel herauszufiltern, also man kann dann auch sagen, okay, mein erstes WM-Spiel gegen die USA, gegen was ein 20 NHL-Spiel, das kann man auch sagen, das, wie gesagt, es ist so schwer, es hat so viele Highlights oder Highlight-Spiele geben und es war eigentlich unfair, wenn ich mich jetzt auf eins komplett konkret spezialisiere. Aber das ist halt noch nicht so weit weg, dieses 2-1-20, dass ich das nur am ersten im Kopf habe. Also das ist echt ein bisschen schwer und ein bisschen unfair, irgendwie das zu fragen.
Ich hab mich vorher schon entschuldigt.
Ja, quasi. Nein, das passt.
Was war, vielleicht ist das einfacher, was war dein schlechtestes Spiel der Karriere? Ich hätte einen Tipp.
Ja, dann gib mir bitte den Tipp.
Es hat da...
2012 oder was?
Nein, ja, 2014 muss es gewesen sein.
Wo wir das Playoff nicht geschafft haben.
Nein. 0-9.
War ja.
Ja. Gegen die
Blackhawks. Ja, stimmt. Ja, ja, okay. Das siehst du, habe ich schon wieder verdrängt.
Heimniederlage, 0-9. Ich sage es jetzt nur mal besonders laut im Lokal. 0-9.
In Klagenfurt, ja.
In Klagenfurt.
Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass der Matthias Iberer damals den Stefan Geier gefragt hat, so auf steirisch, so erst der Konstatation, dass ihr nicht gegen einen Trainer spielt. Aber ja. Es war nicht der Fall.
Nein. Hat er euch davor, er hat ja, dieser Martin Stuckerl hat ja als Schinder vor dem Herrn gegolten, hat er euch davor ordentlich geschliffen oder wie?
Ja, er hat sich vor dem Spiel so hoch angepriesen, dass er vom Rob Daum da der Albtraum ist, weil er mit neuem damals, glaube ich, gefühlt jedes Spiel gewonnen hat und er hat gesagt, I'm Rob Daum's Nightmare. So, und jetzt bringen wir das alles raus und hin und her und dann haben wir 0-9 kassiert, also da war nichts mehr, Nightmare dann.
Es war
für uns war es.
Ja, genau.
Für uns war es das Nightmare.
Also, genau. Er ist auch unmittelbar danach gegangen worden.
Quasi, ja.
Also würdig und recht irgendwo. Welches deiner 42 Ligatore oder deiner 2 Nationalteamtore hat dich am meisten berührt, emotional?
Da muss ich jetzt 2 Spiele herausheben. Und zwar war es das, ich meine, das ist so, weil das ist einfach am kürzesten her. Ich schätze einmal, dass es eben das Spiel 6 in Linz war, der Overtime-Winner und auch der Doppelpack im Viertelfinale in Wien, in Spiel 5, glaube ich, wo ich noch in Klagenfurt gespielt habe, war das, glaube ich, auch, weil mir ist es eben früher noch nie gelungen, 2 Tore in ein Spiel zu schießen. Und vor allem so wichtige, dass wir eben auch Spiel 6 dann in Klagenfurt noch haben. Aber das ist wieder so eine Frage, wo ich sage, okay, passt, das ist am kürzesten her. Ich schätze einmal, dass das erste Tor, was ich geschossen habe, wahrscheinlich gefühlsmäßig auch so war. Aber das ist schon
so lange her,
dass ich mich an das kaum erinnern kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich habe eigentlich nie wirklich viel Wert auf daran, dass sie es zum Punkt gelegt. Also ich habe da eigentlich immer mehr geschaut, dass eben das Mannschaftsdienlich, dass einfach die Mannschaft im Vordergrund steht. Das ist eigentlich wurscht, ob jetzt der eine 4 oder 5 Tore schießt und der andere kann es. Der hat komplett gleich viel Anteil am Sieg, weißt du, also. Oder an der Niederlage.
Aber es versüßt einem doch den Abend. Und ich wollte vorher schon dieses 2-Tore-Spiel.
Es versüßt den Abend, aber ich bin, wenn ich jetzt keine Ahnung, 2 Tore geschossen hätte und dann die Partie verloren hätte, war ich komplett gleich angepisst gewesen, als wenn ich jetzt keins geschossen hätte. Also das hätte man dann überhaupt nichts versüßt. Ich glaube, beim Sieg versüßt es ein bisschen, aber ich glaube, da bist du einfach immer noch happy, dass die Mannschaft gewonnen hat. Also ich habe nie einen Druck gemacht, weil manchmal habe ich, glaube ich, ganz, ganz spät erst in der Saison ein Tor geschossen, überhaupt keins geschossen in der Saison, und das war mir eigentlich egal.
Und du hast sicher schon damit gerechnet, mit der Frage, welcher Meistertitel war denn der schönste?
Nein, ich muss sagen, jeder Titel hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen Werdegang. Es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Klar, der erste Titel ist gefühlsmäßig ganz was Neues, was du noch nie erfahren hast. So, da habe ich aber noch nicht so viel Eiszeit gehabt, gell. Das heißt, der zweite Titel war schon einmal 2013 schon ein bisschen spezieller. Und die 2 letzten eben waren dann noch spezieller, weil ich dann echt einen großen Anteil auch gehabt habe, weil ich dann echt extrem viel Verantwortung auch gehabt habe und alles.
Da hattest du auch das A auf der Brust, oder? Warst du Assistant Captain? Gibt es das?
In Klagenfurt?
Ja.
Ich weiß, ich glaube in den Jahren nicht. Ich glaube im Zwischenjahr, wo es dann Corona-bedingt abgesagt worden ist, da war ich, glaube ich, Assistant Captain. Ja, gut, ich glaube, 19 und 21 war ich nicht.
Okay.
Ja, wobei. Aber ich glaube, da könnte der Hannes Biedermann aushelfen.
2020 habt ihr ja ein relativ großes Glück gehabt, dass die Saison abgebrochen worden ist.
Quasi, ja. Ja, man, weißt du, man ist einfach gegen den amtierenden Meister nicht 3-0 vorne, das gibt's nicht. Da haben wir andere Mächte eingewirkt. Na, Scherz, es war
gut, dass wir das auch geklärt haben.
Ja, es war ganz eine skurrile Geschichte. Ich meine, das war wieder so, wir waren 3-0 in der Serie hinten und wir haben uns dann in der Kabine jeden Tag umgesetzt. Wie geht das? Wie ist das jetzt passiert? Wir haben eigentlich da komplett solide eigentlich Saisongrundurchgang gespielt und dann, ich glaube, ist Linz von den Pre-Playoffs oder von der unteren Gruppe, glaube ich, damals war noch.
Von der unteren Gruppe, tatsächlich, ja.
Damals waren noch die mit der unteren Gruppe, das haben sie es raufgeschafft und wie gesagt, wir haben das selber dann nochmal so angeschaut, auch mit dem Hund, und sagen, wie geht das, wie kann das sein, dass wir mit 3-0 hin sind auf einmal? Und ja, dann ist es eh leider Gottes abgebrochen worden, das Ganze. Ich meine, vielleicht für uns zum Glück damals, aber wer weiß, wie es geendet hätte.
Aber habt ihr euch das im Nachhinein, weil da sind wir jetzt genau am Richtigen, habt ihr euch das im Nachhinein irgendwann einmal erklären können? Es war ja tatsächlich nicht so, dass die Spiele hoch eindeutig waren.
Nein, überhaupt nicht. Es war ja teilweise seine Tore, die wir gekriegt haben, aus nichts passiert. Wir waren ja, glaube ich, teilweise echt überlegen und haben das Spiel diktiert. Wir haben einfach nur nichts reingebracht. Also wir haben einfach keine Tore geschossen. Und im Eishockey ist halt so, wer die Tore schießt, gewinnt das Spiel, fertig aus. Und wer weniger kassiert, gewinnt das Spiel. Sagen wir so. Das ist vielleicht viel wertvoller. Wer hinten gut steht, wer einen guten Daumen hat, der gewinnt das Match. Fertig aus.
Und das hatten die Blackwings damals so genau gut draußen.
Genau so ist es.
Genau so ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Das muss man so sagen. Wir sind am Ende des zweiten Drittels angelangt und machen wieder ein Pausenspiel. Diesmal handelt es sich um einen Wordrap. Und zwar, ich sag dir Satzanfänge und du vollendest bitte in bester Stürmerqualität.
Ich gebe mein Bestes.
Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist
Brosche.
Brosche. Woher kommt das?
Das kommt von Prosciutto-Oberschenkel von Krafttraining in der Schule. Also weil mit den Kniebeugen und sagt, ich habe Prosciutto-Oberschenkel und da haben sie Proschert, der ist jetzt im Weg gesagt.
Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
WhatsApp, Safari und ich glaube sogar das, also die Anruflisten.
Also nichts Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
Ein Vogel.
Weil er fliegen kann?
Genau so ist es.
Mein erstes Jersey war?
Ich glaube, von damals Sponsor Vico KC mit der 74 hinten. Das hängt noch bei der Mutter in der Garage im Kasten.
74?
Dieter Kalt.
Dieter Kalt.
Genau.
Also der Junior.
Genau, quasi,
der
Junior.
Bekannte.
Genau.
Genau. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
Meine Frau.
Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
Vielleicht ein bisschen den Sarkasmus und das Zynische abzulegen.
Ich hoffe, du warst nicht allzu zynisch heute im Podcast bis jetzt.
Das müssen nur die Zuschauer entscheiden. Zuhörer, Entschuldigung.
Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich?
Wahrscheinlich Arzt geworden. Weil das war eigentlich mit 11, 12 wollte ich eigentlich mal Arzt werden. Da habe ich einmal, sind mir die Polypen entfernt worden aus der Nase und dann haben eben mich die Ärzte, bevor ich eben eingeschlafen bin, haben sie mich gefragt, was willst du werden? Und mir hat das eigentlich immer schon ein bisschen fasziniert, das Ganze der OP-Soll etc. Und dann, ich wollte eigentlich immer Arzt werden, aber dann ist Eishockey dazwischen gekommen.
Und weil es eigentlich ganz gut dazu passt, dass es bei dir mit 12, 13, 14 diese Entscheidung gegeben hat, meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass...
Mach alles gleich.
Also keine no regrets quasi.
Nein, gar nichts.
Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
Ich würde gerne Safari einmal machen.
Also richtig Afrika,
genau.
Die Big Five
genau,
quasi.
Genau.
Okay. Im abschließenden Teil werden wir über deine Zukunft sprechen. Und das ist eigentlich die Hauptfrage, die einem gestellt wird. Was macht denn der Martin Schumlik, wenn er nicht mehr Eishockey spielt?
Also zurzeit ist der Martin Schumlik bei seinem Hausbau sehr eingeteilt. Und,
ja, aber der Estrich muss 3 Wochen trocknen.
Ja, aber jetzt sind Tram abzuschleifen, es sind die Vorbereitung für die Deckenkonstruktion zu treffen, es sind der Garten, es gibt auch einen Garten beim Haus dabei, der ist auf Vordermann zu bringen, es sind diverse Sachen auf den Bauhof zu bringen, sprich Schutz, sprich alte Elektroinstallationen, also es ist genug zu tun.
Ja, aber man hört schon heraus, dieser Mann packt auch selber an.
Ja, freilich. Ich bin, wie gesagt, also anpacken kann ich mich. Ich muss nur irgendeiner die Befehle geben, was eben zu tun ist von einem Fachmann. Dann ist das alles halb so schlimm.
Also du bist dann tatsächlich im Hausbau ziemlich
eingespannt. Ja, genau. Und das macht auch richtig Spaß, muss ich sagen.
Du hast, glaube ich, trotzdem auch nach dem Borg noch eine Zusatzausbildung gemacht schon. Oder nicht?
Wohl, ja, quasi. Ja. Angefangen. Also ich habe schon... sagen wir so ein paar Sachen probiert. Nennen wir es probiert. Ich hab in Klagenfurt nach dem Bundesheer, habe ich mich inskribiert auf technische Mathematik. Das ist leider dann neben einem Eishockey extrem schwer gegangen. Also es waren teilweise dann Vorlesungen während der Trainingszeit und das ist dann halt der Trainer zu mir gesagt, bist du Wissenschaftler oder bist du Profi? So. Dann habe ich natürlich
Stuckerl.
Unter anderem. Und dann habe ich mich eben umgeschrieben auf Lehramt, Geo und Mathematik. Das hat dann, in Geografie war es cool gewesen, da war echt ziemlich flexibel alles, da habe ich mal viel einteilen können, mal viele Vorlesungen und habe eben nicht, hört man wieder lass mal im Restaurant sitzen, gell?
So ist es, alles gut.
Na, wie gesagt, eben, dann habe ich mich auf Geo und Mathe eingeschrieben und habe Geo, das war echt cool, so habe ich ein paar Vorlesungen besucht, aber in Mathe war das Gleiche, da waren sehr viele Pflichtveranstaltungen und die haben einfach nicht in den Terminkalender vom Eishockeyspieler gepasst. Und dann bin ich auf das Fernstudium zufällig in Linz gekommen, Rechtswissenschaften, also Jus, und dann habe ich das eben 2015 habe ich inskribiert und habe es dann eben probiert zu studieren, habe den ersten Abschnitt fertig gemacht und hängt jetzt mitten im zweiten, sagen wir so, fest. Nennen wir es fest. Also es steht jetzt nur in den Sternen, ob ich es abschließen werde oder nicht. Aber ich wäre schon zu weit, um es nicht abzuschließen. Sagen wir so, es war schade gewesen.
Das heißt, Heimwerker, da ist ein Hackerl dahinter. Rechtsanwalt?
Rechtsanwalt eher, glaube ich, nicht. Also das ist.
In welche Richtung gehst du?
Ja, weiß ich kann es da noch nicht sagen. Also ich muss jetzt zuerst schauen, dass ich das Haus fertig auf Vordermann bringe und dann alles andere wird sich dann entscheiden.
Vielleicht kannst du das Ganze ja kombinieren und Pfusch am Bau übernehmen, genau. Quasi. Du hast vorhin schon gesagt, dass es eventuell eine hobbymäßig mit dem Eishockey weitergehen könnte. Dein Bruder, und wenn wir da auf Elite Prospects nicht allzu weit weg sind davon, zangelt ja aktuell beim EHC Althofen in der dritthöchsten Liga. Mhm. Gibt es dort vielleicht demnächst Schumlik-Verstärkung? Könnte das sein?
Dadurch die Saison erst, glaube ich, im Ende Oktober, Anfang November beginnt, kann ich dazu eigentlich derweil noch nicht wirklich was sagen. Also, es könnte sein, aber wie gesagt, ich kann dazu noch nichts sagen, weil es einfach noch so weit weg ist, dass ich eigentlich noch mit niemandem geredet habe.
Es ist ja heuer auch ein etwas anders, das Ganze, weil die Kärntner Vereine haben sich dazu durchgerungen, dass man heuer nicht dritthöchste Liga spielt.
Genau.
Dass die Gruppe Süd quasi aufgelassen worden ist, soweit ich informiert bin.
Ja, das stimmt.
Und dass das trotzdem dann in der Kärntner Liga quasi die funktioniert, oder?
Ja, genau. Also es hat ja bis jetzt einmal funktioniert.
Ja. Ist das dann die vierthöchste? Oder ist das die vierte Leistungsstufe?
Ich weiß es gar nicht. Das ist die höchste Landesliga, würde ich sagen.
Okay, also, dann.
Die sind, glaube ich, nur aus finanziellen Gründen und aus Reisegründen, glaube ich, ausgestiegen.
Genau.
Aus der Liga, weil es eben dann doch extrem, wenn man da noch Tirol oder noch Vorarlberg muss, und das ist ja jeder berufstätig nicht. Das ist dann ein extremer Zeitaufwand und ja, also hat es für die Vereine anscheinend nicht mehr gepasst.
Jemand, der ebenfalls in dieser Zwischensaison in Eishockey-Pension gegangen ist, ist Thomas Koch. Hast du dich bei ihm schon erkundigt, wie man die Eishockey-Pension richtig angeht?
Der Thomas Koch hat, glaube ich, extrem viel mit seiner Familie zu tun. Er ist ja eben letztes Jahr Papa geworden und ich glaube, dass sein Fokus sicher mal auf den Kleinen gezielt ist und ich glaube, dann werde ich in naher Zukunft sicher mal kontaktieren und fragen, wie er das so macht.
Jemand, der Erfahrung hat und der handwerklich auch ganz gut zurechtkommt und sich sogar damit selbstständig oder zwei Menschen, die sich selbstständig gemacht haben
mit dem Handwerk,
sind die Geierbrüder.
Wer?
Die Geierbrüder.
Kenne ich nicht.
Stefan und Manuel Geier. Ach so, die. Deine Mitspieler, ehemalige in Schönbrunn. Es ist lang her, muss man sagen. Mindestens eineinhalb Jahre. Also kann man schon mal vergessen. Aber die zwei Steirer haben sich tatsächlich selbstständig gemacht.
Ja, genau.
Oder? Bist du in Kontakt?
Ja, täglich.
Wirklich?
Ja, täglich.
Und wäre das Option?
Ich habe jetzt meine Qualitäten bei meinem eigenen Hausbau auf die Probe gestellt und ich hoffe, dass ich bald mit einer Verpflichtung hoffen kann, dass ich aufgenommen werde, quasi als Hilfsarbeiter.
Sind die zwei in Selbstweg oder wo?
Nein, die sind da, die haben sich da heimisch gemacht. Die
bleiben, wirklich?
Ja,
die bleiben in
ja.
Die Frage, die uns am allerbrennendsten interessiert und vor allem unsere Zuhörer und Fans, wann werden wir dich denn wieder in Linz in der Halle sehen?
Ja, ich habe da mit dem Michi mir schon ausgetauscht und ich glaube, er wird irgendwas auf die Füße stellen und ich werde sicher das eine oder andere Spiel in Linz von einer anderen Position diesmal verfolgen.
Also von den Zuschauerrängen.
Genau so ist es.
Ja. Gibt's Spieler? Wie hat es die Mannschaft aufgefasst, der Black Wings?
Ich habe mit den Jungs eh schon geredet gehabt, weil wir dann doch ein Skiwochenende gehabt haben nach der Saison. Und da haben wir dann eben über so eine Sachen auch geredet und die haben dann gesagt, ja, na, schaut und so dann voll laut und hin und her. Aber sie haben eigentlich alle die Entscheidung respektiert, weil es ist ja keine Entscheidung gegen das Eishockey, gell? Also es ist ja echt eine Entscheidung für meine Zukunft und für meine Familie und das ist mir einfach in diesem Zeitpunkt meines Lebens einfach mehr wert. So ehrlich muss ich sein, also es geht mir gut dabei und das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich.
Die abschließenden Worte gehören jetzt noch dir für eine kleine Botschaft an die Fans der Black Wings.
Macht's einfach weiter, so wie ihr seid die Geilsten.
Ja, dann bleibt uns nur mal ein großes Danke zu sagen, Martin. Es war uns eine Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für deine Zukunft. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus.
Ciao, grüß euch.